Sterben und Trauern. Das ist der Podcast über Abschied, Erinnerung und der Weg zurück in ein glückliches Leben 2.0. Mit Lea und Michael Reinhardt und mit prominenten Gästen, die über ihre Trauer und ihr Leben mit dem Verlust sprechen. Nach dem Erfolg der ersten Staffel Sterben und Trauern und dem daraus entstandenen Buch Sterben ungeschminkt geht's jetzt weiter. Persönlicher, nahbarer und voller mutmachender Geschichten. Wir sind heute im Benediktinerkloster Münster-Schwarzach zu Gast bei Pater Anselm Grün und wir sitzen hier bei ihm im Büro. Es könnte auch bei Ihnen oder bei mir zu Hause sein. Es sind sehr viele Unterlagen, die hier liegen und auf jeden Fall ein spannender Ort, wenn man sich hier umguckt, mit vielen Bildern, Kerzen, Kreuzen. Ja, so habe ich es mir irgendwie auch vorgestellt. Pater Anselm vorzustellen ist fast so überflüssig wie Kutten unter Mönchen zu verteilen, denn der Benediktinerpater und spirituelle Autor ist einer der bekanntesten Seelsorger im deutschsprachigen Raum. Er hat mehr als 300 Bücher geschrieben. Sie erreichten eine Gesamtauflage von etwa 20 Millionen Exemplaren und sind in mehr als 30 Sprachen übersetzt worden.
Ja, und Pater Anselm ist bekannt dafür, Spiritualität, Lebenspraxis und Psychologie miteinander zu verbinden. Besonders das Thema Trauer hat er in vielen Büchern, Vorträgen und Seminaren aufgearbeitet. Immer mit dem Ziel, Menschen in schweren Zeiten Trost zu geben und neue Perspektiven zu eröffnen. Herzlich willkommen, Pater Anselm, in unserem Podcast.
Danke.
Pater Anselm, wenn Sie auf Ihre eigene Lebensgeschichte schauen, gibt es da eine Erinnerung, die für Sie besonders tröstlich ist, wenn Sie an Trauer oder Abschied denken?
Gut, ich habe von meinem Vater Abschied genommen, da war ich gerade in Rom, habe studiert und dann ruft meine Schwester an und ich war ganz fröhlich, dass sie anruft, aber dann sagt, ja, der Vater ist gestorben, ganz plötzlich. Dann bin ich da vor dem Zug nach München gefahren und in dieser Nacht habe ich dann überlegt, ich war dann schon Diakon, was ich da zur Predigt sagen soll. Das war so, aber die Gemeinschaft, die wir dann erfahren haben in der Familie, die war einfach tröstlich, dass wir darüber sprechen konnten, was bedeutet uns der Vater und was ist so die Botschaft, die er uns hinterlassen hat.
Und wie hat Sie das Ihr Leben lang begleitet?
Gut, die Trauer ist dann auch weniger ein Schmerz, sondern war mehr so Dankbarkeit, Dankbarkeit für das, was ich erlebt habe. Und wenn ich im Urlaub bin mit meinen Geschwistern, sprechen wir immer wieder über den Vater, über die Mutter. Da war es ähnlich. Es ist einfach gute Erinnerungen. Die Trauer ist dann mehr in Dankbarkeit verwandelt.
Mhm. Gibt es denn ein Erlebnis aus Ihrer Seelsorge im Zusammenhang mit Trauer, das Sie besonders geprägt hat, das bis heute nachwirkt?
Wenn ich Kurse für verwaiste Eltern habe, bin ich am Anfang immer gespannt, weil ich genau merke, so fromme Worte verletzen die Menschen nur. Da versuche ich erstmal hinzuhören und da gibt es auch viele Tränen, um das auszuhalten und nicht was darüber zu legen. Und dann auf einmal, wie die nach 2-3 Tagen miteinander fröhlich sein können, wieder lachen können, das ist für mich so eine wichtige Erfahrung, dass ich merke, ich kann das nicht machen, sondern ich kann nur eine Atmosphäre schaffen, wo die Menschen sich öffnen und auf einmal offen darüber sprechen können.
Ich meine, einen lieben, nahen Menschen zu verlieren, ist immer unglaublich schwierig, belastend, traurig. Aber das eigene Kind zu verlieren, ist, glaube ich, noch mal eine Stufe schlimmer. Spüren Sie das auch als Seelsorger im Umgang mit Trauernden?
Ja, also der Verlust des Kindes ist sicher das Schwierigste. Im Kurs nenne ich Tod zur Unzeit. Wenn die alten Eltern sterben, tut es weh, aber es ist irgendwie auch Zeit. Aber ein Kind ist immer zur Unzeit. Und die zeigen dann ihre Bilder von den Kindern und das war ein blühendes Leben. Ja, gerade am Anfang des Studiums oder am Anfang des Berufes und auf einmal durch einen Verkehrsunfall oder wie auch immer oder auch durch Suizid aus dem Leben gerissen. Und da fragt man natürlich, warum muss das so sein? Und manche suchen dann irgendwo die Schuld. Hätte ich doch gesagt, sie sollen nicht kommen oder sie sollen nicht Auto fahren oder wie auch immer. Aber das Kreisen um die Schuld oder auch das Kreisen um die Versäumnisse, was habe ich denn versäumt? Das ist so eine Weigerung, die Trauer anzuschauen. Und lieber, manche kreisen lieber um Schuldgefühle, mhm, die eigenen oder die Schuld der anderen, als zu akzeptieren, es ist so, ich kann die Tochter den Sohn nicht lebendig machen.
Viele hadern auch, wenn es einen Gott gibt, warum lässt er zu, dass unschuldige Kinder so früh und teilweise auch, wenn sie schwer erkrankt waren an Krebs, so grausam sterben?
Ja, dieses Hadern muss ich aushalten, dann kann ich nicht sofort fromm sagen, ja, Gott meint es gut oder es wird schon seinen Sinn haben, sondern einfach, ich darf nicht vertrösten, sondern Trost kommt von stehen bleiben, die Verzweiflung, die Anklage aushalten und nicht sehr entschärfen. Aber dann zu sagen, ja, ich weiß auch nicht, das ist unverständlich, aber die Frage ist halt irgendwie, wie gehe ich damit um? Natürlich kann ich die Trauer nicht überspringen, die braucht auch Zeit, aber dann die Hoffnung, dass ich diesem Tod irgendwo einen Sinn gebe. Also vor 30 Jahren kam ein Ehepaar zu mir, hat mich eben eingeladen, von außen kam der Wunsch, dass ich den Kurs für Verwaisteltern halte, weil die haben ihr Kind verloren mit 8 Jahren an Leukämie und haben dann in Marburg den ersten Selbsthilfegruppe Verwaisteltern gestartet und dadurch haben sie dem einen Sinn gegeben, dem Tod. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig. Der Viktor Frankl sagt, das Leben kann uns vieles rauben, kann uns liebe Menschen rauben, die Gesundheit rauben, aber eins nicht, die Freiheit darauf zu reagieren.
Genau.
Und das ist unsere Aufgabe. Aber erst, das kann ich nicht zu früh sagen, erst muss ich die Trauer aushalten.
Aber sehen Sie die Herausforderung darin, also verwaisten Eltern zu sagen, das wird wieder? Am Anfang sieht man diese Option ja gar nicht.
Ja, ich sage vor allem, die Trauer hat ja für mich immer 4 Schritte. Das erste natürlich akzeptieren, das zweite die Gefühle zulassen, auch die chaotischen. Aber die dritte dann die Botschaft verstehen. Was ist denn die Botschaft des Kindes? Einfach nachzudenken, erzählen. Was wollte das Kind immer vermitteln, was wollte es leben und konnte es vielleicht nicht leben. Also dass ich nicht nur über den Tod nachdenke und die Trauer, sondern dass das Kind ein bleibender Teil meines Lebens bleibt. Mhm. Also die Botschaft verstehen oder natürlich eine neue Beziehung zum Kind oder auch zum verstorbenen Vater, Mutter eingehen, aber auch zu mir selber. Wer bin ich, wenn ich nicht nur die Mutter dieses Kindes bin, sondern wer bin ich auch?
Jetzt sind wir schon tief eingestiegen in die verschiedenen Phasen der Trauer, die beschreiben Sie ja ganz gut. Heben wir sie mal ab von einem Kind, das gestorben ist. Durch welche Phasen müssen denn Trauernde durch? Können Sie die kurz erläutern?
Gut, erstmal zu akzeptieren. Also es gibt viele Verweigerungen. Die eine Verweigerung ist, dass ich wirklich aktiv bin, alles nur organisiere und die Trauer damit überspiele. Oder eben die Schuld zu suchen bei anderen oder bei sich selber. Oder ja, manchmal verweigern manche auch die Trauer, wenn sie zu schnell spirituell sagen, ja, das Gottes Wille geschieht. Also wenn man zu schnell das sagt, überspringt man auch die Trauer. Mhm. Zum Beispiel wird ein freikirchlicher Pastor erzählt, sein Freund ist gestorben, er musste nur weinen und die ganzen Kollegen sagen, wir singen Jubellieder, weil er auferstanden ist. Das ist eine Flucht vor der Realität, also eine fromme Flucht vor der Realität. Mhm. Das Zweite ist dann die Emotionen und da ist natürlich Schmerz, Ohnmacht, Sinnlosigkeit. Man hat keinen Boden unter den Füßen, Isolierung, weil viele können nicht über die Trauer sprechen, weil die Freunde die Straßenseite wechseln oder weil die Mutter erzählt, sie darf den Namen ihres toten Kindes nicht mehr nennen, auch im Familienkreis. Die wollen also nichts davon wissen. Aber es gibt eben nicht nur den Schmerz, sondern es gibt ja auch die Wut manchmal. Die Wut, weil, wenn zum Beispiel der Sohn Suizid begangen hat, ist nicht nur der Schmerz und das Schuldgefühl, sondern auch die Wut darüber. Oder wenn der Vater schwierig war oder ein Tyrann, und dann bei der Beerdigung ist er hochgelobt worden, fast heilig gesprochen worden, dann hat die Frau auch die Wut. Ja. Ich stehe da als die an allem schuld ist und er wird in den Himmel gehoben. Mhm.
Ja, oder auch beispielsweise eine junge Frau, die ihren Mann verloren hat, kleine Kinder gerade gebaut. Auch da gibt es ja immer wieder Wut. Warum hast du mich verlassen? Ich sitze jetzt mit all diesen Problemen hier alleine da. Ich hätte dich so sehr gebraucht weiterhin.
Und auch nicht nur, wenn er beispielsweise selbst entschieden hat, aus dem Leben zu scheiden, sondern
wenn er, wenn
auch
wenn
bei
er
einem Unfall oder aus gesundheitlichen Gründen. Die Wut kann ja trotzdem da sein.
Klar.
Und die darf auch sein.
Die darf sein, natürlich. Gefühle darf man nicht bewerten, die sind einfach da. Und die Frage, wie gehe ich um? Und die Wut ist ja auch die Kraft, mich zu distanzieren, ja, dass ich wieder mit mir in Berührung komme. Und die Wut in Ehrgeiz verwandeln, ich kann selber leben. Ich schaue, ich werde die Wut als Kraft nutzen, selber mein Leben in die Hand zu nehmen.
Und die zwei letzten Phasen noch?
Gut, das ist die Botschaft verstehen, die Botschaft einfach, indem ich nachschaue, lese, zum Beispiel ein Vater, dessen Sohn mit 20 Jahren Suizid begangen hat, der hat Gitarre gespielt und selber Lieder gemacht und sie aufgenommen. Dann hat der Vater die immer wieder angehört und hat gespürt, was wollte der Sohn leben. Einfach diese Sensibilität, diese Gespür für das Eigentliche, aber von seiner psychischen Konstellation konnte er das nicht leben. Aber dann bin ich in Beziehung zu ihm und dann kreise ich nicht mehr um den Tod oder eine Frau, deren Mann Suizid begangen hat. Der Mann hatte ja 2 Tage vor seinem Suizid ein Buch geschenkt. Die konnte es erst 2 Wochen nachher lesen. Aber als sie es gelesen hat, wusste sie, was der Mann eigentlich leben wollte und nicht konnte. Und dann ist einfach eine Versöhnung so, die Botschaft. Oder die Botschaft geschieht in Träumen. Und bei Trauerkursen erlebe ich immer wieder, dass Menschen erzählen von Zeichen, die sie erlebt haben. Zum Beispiel ein Ingenieur, der sehr nüchtern war, dem seine Tochter ist mit 3 Jahren gestorben am Verkehrsunfall. Und am Tag der Beerdigung ist ihre Lieblingsrose aufgeblüht, zu einer Jahreszeit, wo sie normalerweise nicht blühen. Mhm. Das war für ihn so ein Zeichen. Und wenn einer anfängt, dann fangen auf einmal alle an. Eine Familie sagt, ja, beim Requiem in der Kirche, da war auch das Kind mit 8 Jahren gestorben, ein Schmetterling ist nur um die Familie geflogen. Und das war für sie auch ein Zeichen, es geht dir gut, nimm das Leben leichter.
Glauben Sie an diese Zeichen auch?
Ich glaube, man kann sie nicht beweisen, ne? Man darf sie nicht zu hoch setzen. Aber ich merke, viele Menschen trauen sich nicht darüber zu sprechen, weil sie für verrückt gehalten werden.
Ja, oder esoterisch einfach und das wird dann abgetan.
Ja, ja. Ich glaube daran, aber wie man das verstehen kann, ich akzeptiere es einfach. Es gibt die Erfahrungen.
Ja.
Haben Sie auch schon erlebt, dass jemand in den Phasen stecken geblieben ist, dass er aus der Trauer einfach nicht herausfindet?
Ja, natürlich, dass man festhält. Natürlich, man muss vorsichtig sein. Zum Beispiel eine Frau erzählte mir, ja, ihre Freundin, da ist der Mann gestorben und ist allein, hat keine Kinder und beim Essen stellt sie immer eine Kerze auf, wenn man, dann sagt die Freundin, hat das doch übertrieben. Ich habe gesagt, ich würde nicht werten, ne? Wenn dass der Frau hilft, das Leben zu bewältigen, dann ist es gut. Wenn die Trauer ins Leben führt, ist es gut. Aber wenn sie aus dem Leben herausführt, wenn ich stecken bleibe, dann lähmt sie mich einfach.
Mhm. Woran erkenne ich das denn als umstehende Person? Woran würden Sie sagen, oder wo läuten die Alarmglocken? Wo sollte man genauer hingucken und was kann man tun?
Ja, gut, dass man alles nur festhält, zum Beispiel das Zimmer nie aufräumt oder immer noch lässt oder immer nur zurückdenkt und an Verlust denkt und nicht an die Beziehung, die jetzt da ist. Und für mich ist eben auch wichtig, die Liebe ist stärker als der Tod. Also die Liebe des Kindes geht weiter oder vom Vater, von der Mutter, die geht weiter, die unterstützt mich weiter. Also das ist für mich entscheidend. Mhm. Und manche, die können sich auch nicht freuen. Eine Mutter sagte mir, sie war mal ganz glücklich beim Spaziergang durch den Wald, aber dann hat sie gedacht, ich darf ja nicht glücklich sein, ich habe einen Sohn verloren. Mhm. Also manche verbieten sich das Lachen, verbieten sich die Freude. Man darf nicht jemanden zwingen, also die Gefühle sind so, wie sie da, aber man darf sich auch die Positiven nicht verbieten. Ne? Mhm.
In vielen Ihrer Bücher betonen Sie auch immer wieder, wie wichtig Rituale sind, auch in der Trauer. Jetzt viele, viele Menschen fragen sich dann, besonders in der Trauer, ja, ist ja recht und schön, Ritual, aber ich weiß gar nicht, was soll ich denn machen? Was empfehlen Sie denen denn?
Gut, ein Ritual ist ja, das geht erkennen, ist der Friedhofsbesuch, ja, also einfach das Grab zu schmücken, ist ja auch etwas tun. Also Rituale sind eben ein Tun, ich bin nicht nur im Kopf, oder ich zünde Kerze an, oder ich, zum Beispiel, wir haben junge Leute erzählt, da ist der Freund von der Brücke gesprungen und am Jahrestag kommen die Freunde zusammen, wir sind nicht fromm, aber sie stehen im Kreis darunter, haben eine Kerze in der Mitte und erzählen einfach. Dieses Erzählen ist ja auch ein Ritual. Oder also gerade bei Kindern sind Rituale wichtig, weil Kinder können emotional und rational die Trauer ja gar nicht bewältigen. Und wenn sie etwas tun, wenn sie was malen, etwas ins Grab werfen, ich möchte von der eigenen nicht erzählen, mein Vater ist ja plötzlich am Abendessen gestorben, am Samstagabend. Mhm. Meine Mutter hat den Bruder gleich gerufen, die Tochter mit 5 Jahren kam und ihr geschrien, weil die hatte eine gute Beziehung zum Opa. Und am nächsten Tag war Sonntag und meine Mutter geht um 9 Uhr in den Gottesdienst und 9:10 kam die Johanna und hat geläutet, sagt, Oma, da du jetzt keinen Opa mehr hast, gehe ich mit dir in die Kirche. Mhm. Da ist einfach die Trauer ein Tun. Und dann sind die Kinder nicht ohnmächtig. Wenn ich in der Trauer bleibe, bleibe ich ohnmächtig und das lähmt mich. Ich muss etwas tun. Und dort Rituale verwandeln einfach diese emotional sehr angespannte Situation der Trauer.
Was ist denn Ihre persönliche Erfahrung mit Ritualen hier im klösterlichen Alltag?
Gut, wir haben zum Beispiel das Ritual, wenn am Tag der Beerdigung machen wir dann sogenannte Erzählrekreation, wo einfach alle erzählen, was haben wir erlebt mit diesem Mitbruder, an was erinnern wir uns, und dann wird er einfach nochmal lebendiger im Kreis der Gemeinschaft. Und das ist, glaube ich, wichtig. Natürlich, im katholischen Bereich gibt es ja die Rituale, dass man eine Messe lesen lässt. Das hat nichts damit zu tun, dass der in den Himmel kommt. Wir dürfen vertrauen, dass der Längste im Himmel ist, aber die Eucharistie ist ja auch die Erfahrung der Gemeinschaft mit den Verstorbenen, dass wir den Toten nicht aus dem Leben streichen. Oder ich bin im Urlaub auf den Murnau bei meiner Schwester und alter Gottesdienste und auch in Dörfern. Und in einem ist der Friedhof um die Kirche. Und nach jedem Gottesdienst hat mich und meine Schwester sehr berührt, geht die Familie an das Grab, hält kurz inne und dann gehen sie heim. Mhm. Also die Toten sind Teil des Lebens.
Mit dabei, ja, wie schön.
Sie beschreiben, Pater Anselm, den Tod als Teil des Lebenszyklus und verweisen auf die Einheit von Leben, Tod und Auferstehung. Und gleichzeitig sagen Sie auch, dass die Angst vor dem Sterben sich in und besser gesagt durch Vertrauen in Gottes Liebe überwinden lässt. Jetzt höre ich schon viele Hörerinnen und Hörer, ja, wenn das nur so einfach wäre. Ich habe eine furchtbare Angst, weniger vor dem Tod, sondern vor dem Sterben, vor dem Leiden etc. Und wie schaffe ich es, Vertrauen so zu Gott aufzubauen, dass mir das Sterben erleichtert wird?
Gut, zunächst muss man bei der Angst vor dem Tod genau hinschauen, vor was habe ich Angst. Manche Eltern haben Angst, die Kinder allein zu lassen, oder wenn der Partner stirbt, dass der Partner allein bleibt, dass die Angst vor Beziehungsverlust. Das zweite ist die Angst vor Kontrollverlust, also im Tod, ich habe keine Garantie, wie ich sterbe. Da zeigt sich etwas von mir, was ich vielleicht verbergen wollte. Und das dritte ist die Angst, ja, was kommt, Unsicherheit vor dem Tod. Gut, den Schmerz, glaube ich, den kann man heute in der Palliativmedizin einigermaßen im Griff haben. Aber das andere, das Ungewisse, was kommt, natürlich, der Glaube löst die Angst vor dem Tod nicht total auf, die bleibt immer ein bisschen, aber die Hoffnung, dass der Tod eben nicht Ende ist, sondern Vollendung. C.K. Jung, der Schweizer Therapeut, sagt ja, Als Psychologe kann ich nicht beweisen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Aber als Psychologe weiß ich um die Weisheit der Seele und die Weisheit der Seele weiß, dass der Tod nicht Ende ist, sondern Vollendung, wie immer auch wir das uns vorstellen. Und als Psychologe ist mir klar, wenn ich gegen die Weisheit der Seele verstoße mit noch so vielen rationalen Argumenten, werde ich ruhelos, rastlos, neurotisch. Also es gehört irgendwie zur Gesundheit des Menschen zu hoffen, dass es irgendwie eine Vollendung ist, auch wenn wir nicht wissen, wie es genau ausschaut. Mhm. Aber dass ich in die Gestalt hineinwachse, die ich eigentlich bin und eins werde mit Gott, aber auch eins werde mit den Menschen. Dieses Wiedersehen, was die christliche Botschaft ist, ist durchaus auch ein wichtiger Aspekt. Das heißt nicht, dass das Wiedersehen ein Klassentreffen ist, aber trotzdem wiedererkennen, eins werden miteinander.
Kann man denn Hoffen und Vertrauen auf Gott irgendwie lernen, trainieren? Oder muss ich warten, bis eine Intuition oder was auch immer mir dieses Gefühl vermittelt? Oder kriege ich es vielleicht auch teilweise gar nicht?
Oder ist es nicht auch so, dass Menschen, die früher vielleicht mal geglaubt haben, im Laufe ihres Lebens vielleicht ein bisschen verloren haben und am Ende ihres Lebens wieder darauf zurückkommen?
Es gibt beides. Ja. Das eine, manche kommen wieder darauf zurück. Zum Beispiel für meine Mutter war wichtig, die ist mit 91 Jahren gestorben. Und ganz zum Schluss, sie hat immer Rituale gemacht, aber zuletzt waren die Rituale der Eltern wichtig, dass sie gespürt hat, ich sterbe nicht allein, sondern in den Ritualen begleiten mich die vorausgegangen sind. Also wird auch mein Schritt über die Schwelle gelingen. Das ist das eine. Die Frage, kann man das lernen? Man kann es nicht erzwingen, aber viele haben zumindest die Sehnsucht danach. Und ich sage immer, in der Sehnsucht nach Glaube ist schon ein Stück Glaube. Mhm. Und das andere ist, du musst nicht glauben, aber probier einfach mal, wenn das stimmt, der Herr ist mein Hirt, nicht wird mir fehlen. Oder ich bin die Auferstehung, das Leben. Wenn ich glaube, wird leben, auch wenn er stirbt. Wenn ich dieses Wort einfach versuche, mir vorzusagen und sagen, ist das nur Illusion? Oder wenn das stimmt, wie wird es mir dann gehen? Also ich glaube, es ist auch ein Probieren. Probieren, ja, einfach mal schauen, wenn das stimmt. Und dann ist ja so eine Sehnsucht, dass diese Worte nicht leere Worte sind, sondern auch stimmen.
Uns haben Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner auch immer wieder berichtet von ihrem tiefen Bedürfnis, mit dem Verstorbenen irgendwie in Kontakt treten zu können noch und auch Zeichen wahrzunehmen, die er vielleicht aussendet und ja, auch Ratschläge gibt. Früher hat doch mein Mann mir immer gesagt, was ich in dieser und jener Situation am besten machen kann. Und bei Ihnen habe ich gelesen vom inneren Beter, der Botschaften sendet. Ich glaube, es geht genau in diese Richtung. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, wie meldet sich der innere Botschafter? Was kann ich da wahrnehmen? Und wie kann ich seine Botschaften auch entschlüsseln?
Eine Frau erzählte mir, ihr Mann ist gestorben an Krebs. Sie hat ihn begleitet und der hat ein kleines Geschäft gehabt und gesagt, ja, aber du musst das Geschäft übernehmen. Sie hat gesagt, ich habe keine Ahnung davon, aber du musst mich begleiten. Und immer wenn sie so Schwierigkeiten ist, hält sie inne. Natürlich sagt der Mann jetzt nicht genau, was sie tun soll. Aber sie hat das Gefühl, ja, sie ist begleitet von dem Mann. Also dieses Gespräch mit dem Verstorbenen ist durchaus wichtig. Was wird er sagen? Oder manchmal sind eben Träume von Verstorbenen, auch von länger Verstorbenen schon, die bedeuten oft, träumt man, der Vater ist da, ich weiß, er ist gestorben, aber er ist da, er sagt gar nichts, aber er lächelt. Das ist ja so eine Bestätigung, er ist einverstanden mit meinem Leben. Ja. Das ist, oder eine Botschaft, ich bräuchte vielleicht etwas von seiner Qualität jetzt. Manchmal sagen die auch ein Wort. Also das habe ich auch ein paar Mal geträumt von meinem Vater. Das war dann tröstlich einfach. Das war wie so eine Botschaft. Das andere, also das Extrem ist natürlich so diese Medien, ja, wo man da irgendwas...
Channeling und so etwas, ja.
Davon halte ich nichts. Also, dass der bei Gott ist und im Frieden ist, kann ich auch ohne Geld sagen.
Ne? Ist günstiger, ja.
Aber dass wir innerlich ein Gespräch führen. Mein Bruder erzählte mir, seine Frau ist vor anderthalb Jahren gestorben. Am Friedhof, er spricht einfach so mit ihr, ja. Und Ja, ob die jetzt antwortet oder nicht, aber allein das Gespräch hilft ihm, das zu verarbeiten.
Der Philosoph Wilhelm Schmid, der ja nicht im Verdacht steht, Esoteriker und abgedriftet zu sein, berichtet in seinem Buch, in dem er über seine Trauer, über den Tod seiner Frau berichtet, auch, wie sie in ihm und mit ihm weitergelebt hat. Und sie war eine, die sehr praktisch veranlagt ist, was er nicht ist, und hat ihn so auch immer durchs Leben gesteuert. Mhm. Und auch nach dem Tod, sagt er, hat er Signale empfangen von ihr, die waren nicht in ihm, Wilhelm Schmid, drin, sondern das war genau so, wie seine Frau es gemacht hätte, aber wo er nie auf die Idee gekommen wäre. Mhm. Und das ist ja faszinierend. Also jemand, der ja, wie gesagt, nicht verdächtig ist, der Esoterik nachzuhängen, der aber sagt, ja, ich meine, es ist so.
Das würde ich ganz bestätigen. Manchmal, ich erzähle das ja auch in Vorträgen, dieses Gespräch mit dem Verstorbenen, dass er, was würde er mir sagen, oder dann bekomme ich einen inneren Impuls. Und manche sagen, nein, man soll die Toten in Ruhe lassen, nicht stören. Ich habe gesagt, wir stören ihn nicht, die sind bei Gott und sind in Beziehung mit uns. Also manche haben da eigenartige Vorstellungen, wir müssen die in Ruhe lassen, keine Beziehung zu ihnen haben. Nein, die Toten gehören zu unserem Leben. Wir leben aus ihren Wurzeln. Und Daniel Hell sagt ja, einer der vielen Gründe der Depression ist die Wurzellosigkeit, dass die Leute keine Wurzeln mehr haben. Und die Beziehung zu den Toten, was ich von diesem Dorf erzählt habe, da merkt man, die gehören dazu. Und da überlegt man auch, was würden die jetzt sagen? Also in meiner Situation erinnert man sich an den Vater, die Mutter, wie die das geschafft haben. Und das ist ja eine Hilfe für jetzt.
Wie erleben Sie denn selbst die Verbindung von Trauer und Hoffnung?
Gut, ich habe erstmal die Hoffnung natürlich, dass der Verstorbene bei Gott ist und dass ich nachdenke, was ist seine Botschaft an mich. Aber auch die Hoffnung für mich, ich bin jetzt 80, muss ja auch an den Tod denken, ich lebe gern und bin dankbar, dass ich leben darf und noch arbeiten darf. Aber ich spüre auch, ja, der Tod macht keine Angst, weil die Hoffnung ist Vollendung. Also das, was ich hier nicht, ich muss jetzt nicht alles zu Ende bringen, sondern auch wenn mein Leben Stückwerk ist, im Tod wird es vollendet, wird es ganz, auch das Stück wird ganz. Das ist so die Hoffnung. Und für mich ist die Hoffnung einfach die Grundhaltung. Also das habe ich von meiner Mutter gelernt, als mein Vater Konkurs anmelden musste nach dem Krieg mit dem Geschäft, die Bank unser Haus versteigern wollte mit 7 Kindern. Die Mutter hat immer gesagt, man darf nie die Hoffnung verlieren. Ne? Und das sage ich auch heute immer wieder Menschen, jeder einer Mutter, deren Sohn drogensüchtig ist, du darfst nie die Hoffnung verlieren.
Und das gilt ja auch, denn die letzte Hoffnung ist quasi auf einen, ich sag's mal so, erträglichen Tod. Also Hoffnung stirbt quasi mit dem Tod, tatsächlich.
Ja, ich glaube, die Hoffnung geht über den Tod hinaus, also dass der Tod eben Übergang ist über die Schwelle in ein Leben. Jesus sagt ja, dieses Wort, ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten, und ich bei Trauerkursen sage ich immer, ja, jeder Mensch, der stirbt, der nimmt ja was von uns mit, so die Erfahrung, die wir geteilt haben, die Liebe, die Gespräche. Und ich bringe immer das Beispiel, wenn ich so über eine Wiese gehe mit dem Rucksack und dann kommt ein kleiner Bach und dann weiß ich nicht, kann ich darüber springen, dann werfe ich erst den Rucksack rüber und dann kann ich besser drüber springen. Und so ähnlich ist der Tod. Der Rucksack ist schon jenseits der Schwelle, ein Teil von uns ist schon jenseits der Schwelle und dürfen wir vertrauen. Wir sterben auch in etwas hinein, was schon vorbereitet ist, wo die Wohnung vorbereitet ist von den Menschen, die wir gekannt haben.
Schönes Bild.
Ja. Ja. So manch einer denkt sich wahrscheinlich, ja, der Pater hat leicht reden. Wenn ich sein Gottvertrauen hätte, würde ich dem Tod auch gelassener entgegenblicken. Stellen Sie denn fest, sind ja Trauerbegleiter auch, haben ganz, ganz viele Menschen in der Trauer begleitet, dass diejenigen, die glauben, leichter mit dieser Herausforderung klarkommen als jene, die nicht glauben?
Das kann man nicht generell sagen. Manche, die sich in ihrer Kindheit sehr viel von Hölle und Ähnlichem gehört haben, für die ist der Glaube manchmal macht auch Angst vor dem.
Der strafende Gott auch?
Ja. Aber die, die glauben und dann einfach wissen, ja, ich sterbe in Gott hinein, für die ist es sicher einfacher als die anderen, die gar nicht wissen oder sich dem nicht stellen wollen. Ich höre von vielen Sterbebegleitern in Hospizen, dass manche auch nicht über den Tod reden wollen. Die tun so, als ob es bis zuletzt ist. Aber manchmal, also einer, der nicht geglaubt hat, aber auf einmal beim Tod doch die Augen aufgemacht hat und ist ganz anders oder irgendwo eine Erfahrung macht, dass doch da ein Licht kommt. Und gerade viele Sterbebegleiter haben oft sehr positive Erfahrungen gemacht mit Sterbenden, dass diese die Botschaft für sie selber sind und dass sie auch selber keine Angst mehr haben vor dem Tod.
Begleiten Sie auch Menschen, die nicht gläubig sind?
Bei Führungsseminaren sind viele, die jetzt nicht glauben. Natürlich, wenn jemand sterbenskrank ist, hat er immer beides, Glauben, aber auch Zweifel. Und natürlich begleitet die und sagt nicht, du musst glauben, sondern ja, der Zweifel ist ja auch berechtigt. Was glauben wir wirklich? Wie stellen wir uns das vor? Aber bei anderen Kursen, wo es nicht zum Trauer geht, versuche ich nie etwas beizubringen oder zu missionieren oder zu bekehren oder zu belehren, sondern ich biete einfach etwas an und vertraue darauf, dass oft die Worte doch eine Sehnsucht ansprechen in Menschen, weil ich glaube an die Sehnsucht, auch im Ungläubigen glaube ich an die Sehnsucht nach etwas, dass etwas gibt, einen Sinn gibt, dann etwas Größeres und dann nennt es vielleicht nicht Gott, oder, aber irgendwo hat er eine Ahnung.
Trotzdem nochmal, ist es einfacher als Gläubiger zu sterben oder macht es keinen Unterschied? Es gibt ja auch ein paar Untersuchungen, die besagen, jemanden, der im Glauben eng verhaftet ist, geht leichter den Weg hinüber. Haben Sie das auch aus Ihrer Erfahrung so gespürt?
Ja, doch, also auf jeden Fall, die im Glauben getragen sind, auch ganz einfache Menschen oft, für die einfach das Selbstverständliche ist, Glauben, ich komme zu Gott und es wird gut werden, die können leichter sterben. Und natürlich noch etwas anderes, dem Sterben. Der C.K. Jung sagt, wer nie gelebt hat, kann auch schwer sterben. Ungelebtes Leben kann man nicht loslassen. Also da haben die Menschen oft das Gefühl, ich muss ja noch leben, ich habe noch gar nicht gelebt. Wenn ich gut gelebt habe und gegeben habe, dann kann ich auch loslassen.
Ja. Pater Anselm, welche Rolle spielen denn die Gemeinschaft? Und Sie haben auch die Trauergruppen schon angesprochen, die Sie seit Jahrzehnten führen. Welche Rolle spielt diese Gemeinschaft? Sie haben gesagt, nach 2-3 Tagen, dann können die auch miteinander lachen. Was schöpfen die daraus?
Gut, die schöpfen einmal darauf, dass sie über die Trauer sprechen können. Also viele kommen zu dem Kurs, weil sie sagen, daheim habe ich überhaupt keine Gelegenheit, über die Trauer zu sprechen, weil die alles nicht hören wollen. Also das tut mal gut zu hören, dann zu spüren, die anderen haben auch ihren Schmerz und gehen damit um. Das kann ich von ihnen lernen. Die Gemeinschaft auch in der Trauer schafft auch einen Halt, Geborgenheit. Natürlich kenne ich auch manche, die in Selbsthilfetruppen gehen und sagen, es war eine Zeit lang gut, aber jetzt reicht es. Also ich kann nicht immer darüber sprechen. Also ich brauche dann auch wieder das normale Leben. Aber in der Gruppe darüber zu sprechen, sich getragen zu fühlen und auch sich erlauben, ich muss nicht gleich zurechtkommen. Ich darf auch mal verzweifelt sein und ich darf auch mal durchhängen. Die Trauer ist immer wellenförmig. Das entlastet die einfach. Aber auch dann die Erfahrung, ja, es gibt auch das Leben. Gemeinsam trinken wir dann auch abends ein Bier miteinander und dann können wir auch miteinander lachen. Ja. Oder auch, wir haben ja in der Schule, sind auch Schüler beim Verkehrsunfall gestorben und dann hat Mitbruder die ganze Oberstufe eingeladen und die haben auch 2 Stunden geredet über Tränen, aber auch lachend, was sie erlebt haben mit diesen Menschen. Also es ist auch wichtig, dass beide Gefühle immer möglich sind.
Gemeinschaftliche Trauer verlagert sich heutzutage immer mehr ins Internet und auch in die sozialen Netzwerke, weil im realen Leben sich oft diese Gemeinschaften überhaupt nicht finden. Und vielen Menschen hilft das, auf einem Trauerportal zu sein oder sich auch in den sozialen Netzwerken dann auszutauschen. Oder nehmen wir WhatsApp-Verläufe, wo dann nochmal die Stimme des lieben Verstorbenen gehört werden kann. Ändert sich da gerade auch unsere Trauerkultur?
Ja, sicher. Die Sterbekultur ändert sich und auch die Trauerkultur. Natürlich sind diese neuen Medien durchaus eine Hilfe zu trauern, vor allem wenn man die Stimme auch des Verstorbenen hört. Das einfach, sind ja auch Wege, die früher in anderen Ritualen sichtbar waren und deutlich waren. Natürlich fehlt etwas, also man weiß, die emotionale Beziehung ist nur in der realen Beziehung möglich, aber es hilft sicher, dass sie etwas ausdrücken können. Oder wenn es eben nicht nur über das Schreiben ist, sondern auch über die Stimme. Die Stimme hat ja auch eine eigene Qualität. Dann ist das sicher eine Hilfe. Und man kann es nicht einfach verurteilen, sondern das sind neue Wege und es wandelt sich etwas. Aber wichtig ist, die Wandlung dann auch zu begleiten, dass es gute Wege gibt.
Und nicht in eine Einsamkeit führen in der Trauer. So kann ich mir das auch oft vorstellen. Die Hürde, online oder im Internet zu trauern, ist natürlich geringer. Du bleibst anonymer, du kannst es zu Hause alleine vom Schreibtisch aus machen oder auf der Couch mit dem Handy in der Hand. Aber dann, und das haben Sie ja betont, kommt man nicht ins Tun. Also man bewegt sich dabei nicht, man macht ja dabei nichts. Ne?
Ja. Und man bräuchte ja auch mal eine Umarmung oder irgendwo, also man muss besser spüren. Ja,
ja. Genau.
Die Zuwendung, nicht nur in Worten. Ja.
Ja.
Sie haben auch mal gesagt, Trauer ist auch eine sehr gute Schule fürs Leben. Was ist denn die wichtigste Lerneinheit dabei aus Ihrer Sicht?
Gut, Trauer tut weh, aber Trauer ist auch die Fähigkeit, Abschied zu nehmen. Und Abschied nehmen gehört ja nicht nur beim Tod, sondern ist in vielen Situationen. Also die Trauer ist die Befähigung, auch was Vergangenes sein zu lassen und sich neu der Zukunft auszusetzen. Man muss unterscheiden zwischen Nachtrauern und Betrauern. Mhm. Wenn ich nachtrauere, dann lähmt es mich. Da zieht es alles Energie von mir weg. Betrauern heißt, ja, das war schön, diesen Menschen zu leben, aber er ist gestorben, ist vergangen und dann kann ich mich der Gegenwart zuwenden. Das heißt nicht, dass ich den vergesse, aber dass ich akzeptiere, betrauere die Zeit mit ihm und wird er jetzt anders, aber dann kann ich in der Gegenwart leben. Und das ist wichtig, das ist ja Betrauern. Wir müssen jeden Abschied betrauern, wenn jemand einen Freund wegzieht in eine andere Stadt oder wie auch immer. Es gibt, oder die Kinder aus dem Haus ziehen. Es gibt immer etwas zu betrauern, loszulassen. Also, Trauer heißt auch loslassen und das ist ein Grundgesetz. Aber ein Grundgesetz ist eben auch, ich kann nur loslassen, was ich angenommen habe. Also nur wenn ich Trauer annehme, kann ich auch loslassen.
Mhm. Wann ist es denn in der Regel soweit? Wann haben denn Menschen, ich weiß, Trauer ist ganz individuell, aber wie lange dauert es, bis in der Regel Trauer angenommen werden kann oder der Tod eines geliebten Menschen angenommen werden kann?
Gut, in der katholischen Tradition gibt es ja das Sechs-Wochen-Amt, oder im tibetischen Totenbuch gibt es auch 40 Tage. Das ist so psychologisch so der erste Schmerz. Aber die Trauer selber, früher haben wir ein Jahr Trauer gehabt mit. Das war durchaus auch eine Erlaubnis. Man muss jetzt nicht das Jahr zeigen, aber also bei Tod von Kindern dauert es länger als ein Jahr. Da kann man nicht sagen, nach einem Jahr ist vorbei. Und ich erlebe auch viele, der Vater gestorben ist, was eine sehr emotionale Beziehung war, ist auch nach 3 Jahren noch ein großer Schmerz da. Das wandelt sich halt immer wieder. Also man kann nicht sagen, wann sie zu Ende ist. Trauer ist ja auch Ausdruck von Liebe, dass ich den anderen liebe. Aber entscheidend ist, hindert mich die Trauer am Leben oder führt sie mich hinein? Natürlich wird das Leben anders. Ich kann manchen Smalltalk nicht mehr mitmachen. Oder ich schaue dann, welche Freunde ist noch wirklich Freundschaft und wo ist nur oberflächlich. Mhm. Also die Trauer scheidet auch zwischen guten Beziehungen und echtem Leben und Scheinleben.
Mhm. Gibt es ein Bild, einen Gedanken, ein Ritual, das Ihnen ganz persönlich in schwierigen Zeiten hilft, da durchzukommen?
Also immer wenn ein Mitbruder stirbt oder auch wenn meine Schwester ist gestorben, meine Eltern sind gestorben, höre ich aus dem Messias an, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Diese Arie, die ist für mich wichtig, die wir im Kopfhörer haben, dass wir einfach ganz reinfühlen. Und das ist so für mich einfach für Trauer in Hoffnung verwandelt wird.
Mhm. Und was möchten Sie Trauernden als Ermutigung gerne mitgeben?
Erstmal die Erlaubnis, dass sie trauern dürfen, aber dann die Hoffnung, dass die Trauer sich wandelt, einmal in Dankbarkeit für den Verstorbenen und in eine neue Beziehung zu ihm, dass die Liebe stärker ist als der Tod, dass der geliebte Mensch mich weiter begleitet und ich auch vielleicht Zeichen sehen kann. Und dass ein Teil von mir auch schon bei Gott ist, zum Beispiel bei Kindern. Oder ich begleite auch Frauen, die abgetrieben haben. Und das ist für mich immer wichtig, dieses Kind nicht zu vergessen, sondern den Namen zu geben, ein Ritual zu machen, einen Baum einzupflanzen oder irgendetwas oder auch einen Brief zu schreiben. Beim Trauerkurs mache ich immer die Übung, einen Brief zu schreiben, all das zu schreiben, was ich nicht sagen konnte, gerade dem Kind gegenüber, aber dann auch einen Brief von dem Kind an mich.
Mhm.
Und das ist erstaunlich, was da oft hochkommt. Also ein Mann, wo seine Frau gestorben ist, dem war das ganz wichtig, auf einmal seine Frau schreibt ihm etwas. Und am Abend hat er den Brief nochmal gelesen, hat gar nicht mehr gemerkt, was er geschrieben hat, sondern es war wirklich eine Botschaft von ihr. Und solche Botschaften des Verstorbenen, dass er in mein Leben jetzt bereichert auf andere Weise.
Ja, ein sehr schönes Schlusswort, Pater Anselm. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich bin sicher, dass viele Trauernde, die uns zuhören, aus dem, was Sie an Gedanken geäußert haben, was Sie auch an Ratschlägen gegeben haben, für sich Kraft und Hoffnung auch schöpfen können, dass dieser Weg zwar ein schwerer sein wird, dass er aber am Ende zu bewältigen ist und auch wieder Lebensmut und Zuversicht einkehren werden. Und ja, dafür herzlichen Dank.